Hallo, mein Name ist Roberto Guerra und ich bin ein Schauspieler.
Und ich bin Christina Spitzley und ich bin Produzentin. Hallo.
Und das hier ist unsere Podcast-Reality.
Yeah. Und übrigens, in unserer Realität bist du keine Ermittlerin.
Was?
Sondern einfach nur eine Autorin. Du schreibst Bücher über lustige Mordfälle und übers Frauenwahlrecht. Das, was du von Spurensicherung weißt, weißt du aus dem Fernsehen und aus Büchern.
Du spinnst ja. Wir alle hier sind durchsetzungsfähige Frauen. Wir sind doch nicht verbogen. Wenn ich etwas aus meiner Zeit in den Travestieclubs weiß, dann, dass die meisten Männer nie gelernt haben, Rücksicht zu nehmen. Und dass das einen fucking Unterschied zwischen Männern und Frauen macht. Und das hier ist jetzt feministischer Humor?
Und das, Roberto, klären wir heute mit der Autorin, mit Isabel Rona.
Welcome to the Labyrinth of Love.
Ja, und jetzt ist ja immer noch hier, beziehungsweise wieder hier oder immer noch, weil...
Seit einer ganzen Woche sind
seit
Sie
einer
hier.
Ganzen Woche.
Ja, also,
genau.
Wir haben seit einer Woche
seit
Spaß
einer
zusammen.
Woche, seit einer Woche sitzt Isabel Rona hier.
Geht nicht nach Hause.
Und geht nicht nach Hause. Und wir reden gerade mit ihr über so viele Themen, aber vor allem jetzt über das Bücherschreiben.
Ja, sehr gerne.
Mhm. Zum Beispiel eine Sache, die ich unbedingt wissen will, ist, wie beginnst du so ein Krimi? Ja, also beziehungsweise, was ist der Punkt? Also denkst du zuerst an die, an die Tat, an den Täter oder die Täterin, an den Plot, an die Auflösung? Wie fängst du an, um dann die ganze Geschichte drumherum zu spinnen? Ist das immer dasselbe? Ist es anders? Kannst du davon ein bisschen erzählen?
Das hat sich entwickelt.
Mhm.
Also, das war eine Geschichte, die ich euch vor einer Woche schon erzählt habe, wie ich zum Krimischreiben gekommen bin. Nämlich, ich habe gerade ein wissenschaftliches Projekt auf dem Tisch gehabt, musste sehr wissenschaftlich, analytisch arbeiten und ich hatte das Gefühl, ich kriege wirklich einen Knoten im Kopf. Mhm. Entweder mache ich Sport oder ich fange jetzt an, Krimi zu schreiben. Mhm. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, nee, ich setze mich jetzt hin und schreibe, wie es wirklich aus meiner Feder kommt und sehr spontan und gucke mal, wohin es mich führt. Mhm. Und das, daraus wurde tatsächlich dann viele Jahre später mein erster Krimi, Schöner Morden.
Mhm.
Und jetzt im Mai 2023 erscheint schon mein fünfter Lynn Kegel-Krimi, die Kalte Sophie. Mhm. Und so seit drei Büchern nehme ich mir Themen. Also
okay.
Ich gehe gar nicht so sehr auf, was ist jetzt der Fall, wer könnte jetzt Täter, Täterin sein, sondern nehme mir ein Thema, was mich interessiert, einen Bereich, der mich interessiert, und wo es schlicht und ergreifend Nachholbedarf gibt für Frauen. Wo es interessant ist, mal sich einen Bereich anzugucken mit dem Fokus, wie steht es um, was bedeutet dieser Bereich für Frauen? Also bei Gretchens Rache beispielsweise war es Literatur.
Mhm.
Wie geht die Presse mit Autorinnen um? Wie gehen Verlage mit Autorinnen um?
Mhm.
Wie können Autorinnen Erfolg haben? Woran scheitern sie?
Mhm.
Beim Schwarze Petra war es der Theaterbereich.
Mhm.
Und ich nehme mir da die Themen Sexismus und Rassismus am Theater.
Mhm.
Und baue darum eine humoristische, satirische Geschichte. Und jetzt beim neuen Buch ist es Kunst, also die bildende Kunst und die Wissenschaft, die erstaunlicherweise gut zusammenfassen.
Okay.
Und auch darum baue ich meine humoristischen Geschichten. Also erst habe ich das Thema, dann überlege ich mir, was würde ich spannend finden, welche Personentypen aufeinandertreffen in meiner Geschichte. Und dann entwickelt sich daraus nach und nach der Plot.
Ah ja, aber so. Wie viel Erleben von deinem eigenen Leben ist denn drin in deinen Büchern? Weil ich weiß, in Gretchens Rache
ist zum Beispiel zu lesen, dass Lynn Kegel, ich sage jetzt das mal auf Deutsch, über lustige Mordfälle schreibt und über Frauenwahlrecht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Yes, das ist ein hemmungsloses Spiel, was mir sehr viel Spaß macht.
Ja, oder? Das ist auch in dem Ganzen geht es ja, also so habe ich deine Bücher verstanden,
sie wird
die ich
auch
gelesen
so beschrieben,
habe.
Wie du ein bisschen aussiehst, oder? Ja.
Also der Hintergrund, das erzähle ich euch jetzt, weil wir so ein
Vertrauen... Das hört ja keiner zu.
Seit dieser Woche so ein Vertrauensverhältnis haben. Ich habe über fiktive Biografien promoviert. Und zwar am Beispiel von Hedwig Dohm. Mhm. Es ist so, dass in der Literaturgeschichte Bücher von Frauen wirklich über Jahrhunderte ums Verrecken autobiografisch gelesen wurden.
Okay.
Und damit hat man Schreiben von Frauen gleichzeitig entwerten wollen, indem man sagte, ey, ihr erfindet ja gar nichts Neues, ihr macht ja nichts Kunst, ihr schreibt über euch. Mhm. Ne? Und das ist der Hintergrund, dass für mich klar war, ich konstruiere eine Hauptfigur, der ich gewisse Dinge von mir mitgebe. Also Lynn Kegel oder Lynn Kegel ist Ostschweizerin. Sie flucht auf Schweizerdeutsch, was ich nie tun würde. Meine Mutter hört zu. und bei Gretchens Rache fand ich das super selber auch witzig. Also ich schreibe auch für mich als Autorin, ne? Ihr gewisse Bücher, die ich geschrieben habe, die ich veröffentlicht habe, mitzugeben.
Ja.
Nichtsdestotrotz stammen sämtliche Figuren aus meinem Hirn. Und auf die Frage, wie autobiografisch sind denn Ihre Krimis, Frau Rona, sage ich immer... Sehr autobiografisch. Ich bin das senegalesische Männermodel Aziz Membedo aus meinem ersten Krimi. Das bin genauso ich.
Ich sage immer, natürlich ist alles wahr und real, weil es natürlich vom Leben, von meinem Leben, kann ich jetzt sagen, inspiriert ist, ja. Aber es ist nicht mein Leben, sondern es ist natürlich inspiriert von Dingen, die ich beobachte, von denen ich fühle, denke, mich durchgehen, weil sonst könnte ich sie ja gar nicht schreiben.
Wobei ich schon immer wieder, ich meine, ich habe es mir so gesucht und ich hatte selber Freude dran, ich habe immer noch Freude dran. Was mir dann leid tut, ist, wenn mir nahestehende Menschen reduziert werden. Lynn Kegel ist eine Chaotin, das bin ich nicht. Mhm. Lynn Kegel hat Schwierigkeiten zu schreiben. Das habe ich nicht. Mhm. Lynn Kegel hat eine ziemlich verzweifelte Mutter. Das habe ich nicht. Meine Mutter ist großartig geerdet und alles andere als verzweifelt. Yeah. Und wenn sie sich da aber zurückgesetzt fühlt oder dass ihr wiederum so gespiegelt wird, deine Tochter schreibt aber seltsame Dinge, wo ich schon denke, ey... Ihr wisst schon, ne, das sind Texte, das ist Papier, da ist ein Deckel drum, da steht sogar Roman drauf. Nee, steht gar nicht drauf, sehe ich gerade. Das ist eben kein Abbild. Ne? Und wenn es ein Abbild wäre, warum bin ich dann nicht der Intendant der Festung?
Ja,
ne?
Zum Beispiel. Ja.
Also warum geht man nicht so weit? Und dann sind wir halt schon wieder bei Automatismen, die wir auch so gelernt haben, des Bücherlesens oder des Blicks auf Frauen. Ne?
Aber ich finde dieses Spiel mit dieser Figur, was für mich ziemlich bei Gretchens Rache, also bei der Schwarzen Petra nicht so, aber sehr rauskam. Und das hat mir so Spaß gemacht beim Lesen, weil wir kannten uns ja da noch nicht, aber ich hatte ja schon mal so ein bisschen geguckt, wer du bist. Und ich fand das so schön. Ich habe das so als Spiel empfunden und habe gedacht, ja, cool. Wenn man sich dann auch einfach traut, wirklich gerade in dem Hintergrund, wie Frauen schreiben, zu sagen, deswegen hatte ich das rausgesucht, schreibt lustige Mordfälle und über Frauen, dass man damit spielt, finde ich genial. Also Hut ab, Isabel, super. Schön.
Ich habe offen gesagt auch einen sehr, sehr engen Freund, Schauspieler, vielleicht liegt es auch in der Gattung Mensch, ne? der in jedem Buch sich selber wiederfindet.
Ah.
Wo ich denke, das ist so interessant. Ich lasse ihn auch in dem glauben, ne? okay, gut.
Alle wie sie wollen. Der sagt dir dann also, da hast du an mich gedacht oder da hast du was von mir genommen.
Ja,
echt?
Ja.
Wie ist es? Also es gibt jetzt eine Frage, die ich habe, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du in dem Krimi, wo es um die Literatur ging, das hieß das Buch?
Gretchens Rache.
In Gretchens Rache, was du gelesen hast, was ich habe ja
Presse sagte, Schwarze Petra. Also Regula Stempfle, ne, die aber natürlich auch Presse ist, mit der ich bei Die Podcastin zusammenarbeite, machte eine Rezension über mein Buch und brachte es so auf den Punkt, was ist besser als Goethes Faust? Gretchens Rache.
Ja,
just saying.
Und du hättest dort eben so ein bisschen irgendwie aufgeschrieben, was denn Autorinnen machen können, um eben Erfolg zu haben mit dem Buch. Mhm. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Was können sie denn machen? Was ist es? Was kann man machen, also Mann bzw. Frau machen, damit sie Erfolg haben?
Also vielleicht ein bisschen was zum Setting. Gretchens Rache spielt in einem einsamen Hotel im Spreewald. Mhm. Dieses Hotel hat der Verlag gebucht, in dem Lynn Kegel veröffentlicht, und hat da seine Spitzenautorinnen, Autoren eingeladen und die Villa zusammenbringen mit der Presse, mit dem Feuilleton, mit den Kritikerinnen, Kritikern, die Rang und Namen haben.
Und sehr schön gezeichnet, muss ich sagen, alle in ihrer unterschiedlichen Art. Also es hat mich sehr begeistert und ich habe mich auch gefragt, du hast wahrscheinlich solche Menschen auch schon, also muss ich jetzt wirklich fragen, weil ich gedacht habe, wie geht man dieser Verleger selber schon, aber auch mit diesen Feuilleton-Menschen, Feuilleton-Fuzzis Ist das schon was, weil wir ja wollen ja unser Buch auch veröffentlichen. Mhm. Also wenn ich das lese, habe ich mich gefragt, oh mein Gott, in welche Höhle kommen wir da?
Also ich hätte vor ein paar Monaten auf diese Frage geantwortet, also ich schreibe schon auch über Typen, beziehungsweise arbeite mit Satire. Total, und es sind schon auch zum Teil Überhöhungen oder, man kann auch sagen, ein bisschen karikatureske Ansätze. Dann machte der WDR eine Besprechung von Gretchens Rache und zwei Kritikern, älter und jünger, und zwei Kritikerinnen haben sich über dieses Buch unterhalten. Und ich dachte wirklich, dieses Buch wird lebendig.
Ach echt? Schade, das habe ich nicht gefunden.
Nee, der WDR hat es nicht in die Mediathek gestellt. Ah. Aber ich saß da vor meinem Rechner und dachte, okay, das habe ich mir so gar nicht gedacht, dass das so viel Realität ist. Also der ältere Kritiker, dessen Namen ich hier nicht sage, der war zutiefst getroffen von diesen Darstellungen, hat genauso argumentiert wie patriarchal geprägten Kritiker im Buch,
Ja,
also von daher, ich hoffe doch, dass die Presse sich entwickelt, ich glaube das auch. Und ich glaube auch da, dass da ganz viele tolle, interessierte Menschen arbeiten, die man erreichen kann.
Das denke ich auch, oder? Ja. Aber Isabel, wie findet man denn einen Verlag? Wie hast du den Verlag dafür gefunden? Für deine Krimis meine ich jetzt. Also das andere, klar, aber die Sachbücher, aber... Schreibt man da einfach hin und sagt, hallo, hier bin ich, habe einen Krimi?
Ich bin nicht so typisch mit meinem Weg. Also ich habe inzwischen 15 Bücher veröffentlicht und die sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Und mit meinem Verlag, dem Ulrike Helmer Verlag, arbeite ich sage und schreibe seit 15 Jahren zusammen. Ah, das heißt, wir haben eine Biografie über Hedwig Dohm zusammen gemacht. Ich habe da zwei Bände mit Zitaten von Frauen rausgegeben. Aha. Ich habe das Buch 100 Jahre Frauenwahlrecht bei Ulrike Helmer gemacht. Also wir kannten uns gut über Jahre und wussten, wir arbeiten einfach hervorragend zusammen. Das heißt, da gab's schon auch die Offenheit, beziehungsweise da war es sogar so, dass die damalige Verlegerin Ulrike Helmer mich tatsächlich angesprochen hat, weil sie wusste, dass ich schreibe und meinte dann, ach, schick mal rüber, was du da hast.
Schön.
Und war dann hell begeistert und machte das direkt. Und jetzt eben ist eine Reihe entstanden, was wir alle nicht gedacht haben. In meinem Schweizer Verlags, in der Schweizer Verlagswelt bin ich eigentlich so vorgegangen, wie ich euch auch raten würde, vorzugehen. Mhm. Nämlich zu gucken, zu wissen, was wollt ihr denn schreiben, beziehungsweise schon das geschrieben zu haben oder weit fortgeschritten zu sein und sich dann zu fragen, in welchen Verlag würde ich denn passen? Was gibt's denn für Verlage? Wie sind denn die Profile dieser Verlage? Haben die vielleicht etwas nicht ganz so Ähnliches, aber vielleicht doch in die Richtung schon gemacht und die zu kontaktieren? Der zweite Weg, den man gehen kann, den ich nie gegangen bin, ist zu gucken, gibt's Agentinnen, Agenten? Wie sind die denn aufgestellt? Also eigentlich mit der gleichen Analyse wie bei Verlagen und die zu kontaktieren. Machen viele. Ich finde es tatsächlich nicht unbedingt nötig. Also das Wichtige ist natürlich die Frage, was wollt ihr mit eurem Buch? Was ist euer Ziel? Also auch für euch persönlich.
Ja, das ist ja in unserem Falle ja auch wirklich so was ganz, ganz außergewöhnlich in dem Sinne, weil wir ja am Ende ja nur diese, weil wir machen ja eine Trilogie über das Streben des Menschen nach Vollkommenheit. Und der zweite Teil, was ja eine Theaterperformance ist, also dieses Labyrinth of Love, wozu wir ja hier auch den Podcast machen, dieses Labyrinth of Love ist ja eigentlich eine Live-Act. So. Da wir aber eben momentan gedacht haben, wir können es jetzt nicht aufführen, weil die Produktionskosten so groß ist. Wir machen erstmal das Theaterstück als Buch und realisieren erstmal das, um dann weiterzugehen, weil wir irgendwie eben diese Trilogie auch beenden wollen. Und deswegen wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nur dieses eine Buch geben. Ja, und das ist wahrscheinlich das, was es auch ein bisschen schwieriger macht.
Da würde ich euch raten, macht es in der Schweiz, macht es mit Schweizer Förderung. Die Buchszene Deutschland, Schweiz, die sind grundverschieden, auch in ihrer, in den Möglichkeiten der Finanzierung. Grundverschieden. Und da Christina einen Partner hat, mit dir, Robert.
Der einen Schweizer Pass
hat. Wärt ihr tatsächlich komplett bekloppt, das nicht zu probieren?
Danke.
Okay. Das so zu machen, weil.
Genau, also das setzt trotzdem voraus, dass ihr einen Verlag habt Schweiz. Aber Schweizer Verlage im Gegensatz zu deutschen Verlagen werden grundfinanziert durch den Staat.
Oh ja. Wie alle Schweizer Verlage?
Wahrscheinlich nicht alle, aber ein großer Teil. Ja. Das sieht die Schweiz, und das finde ich hervorragend, als Grundlage, also einfach als Teil der Kulturlandschaft. Und genauso wie eben Theater staatlich mitsubventioniert sind, können sich Verlage regelmäßig um Subventionen vom Staat bewerben. Und dadurch sind die auch ein Stück weit abgesicherter und freier in der Wahl, auch Bücher zu machen, die jetzt nicht unbedingt ein Kassenschlager werden müssen.
Ja. Das ja, dann weiß ich ja, was ich demnächst zu tun habe. Ja. Danke für den Tipp, super.
Ich teile mein Wissen gerne.
Ja, das ist schön.
Ja, also das ist so das eine Verlag, und das andere, die Schweizer Kulturlandschaft lebt von Stiftungen, beziehungsweise Stiftungen halten die Kulturlandschaft am Leben. Und davon gibt es wirklich sehr, sehr viele mit sehr unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen, zum Teil auch Eingrenzungen, wer sich da bewerben kann, unter welchen Voraussetzungen. Und da gilt es sehr genau zu gucken und auch mit dem Verlag, den man dann idealerweise eben schon hat, auch zu besprechen, auf welche geht ein Verlag zu. Also auch alle Verlage machen das nochmal, um Druckkosten reinzubekommen oder überhaupt Personalkosten, Herstellungskosten, whatever. Aber eben Autorinnen und Autoren können das parallel auch für ihre eigene Arbeit. Und das war ein großes Glück für das Projekt 50 Jahre Frauenstimmrecht. Das war für mich das erfolgreichste Buch, was ich bislang gemacht habe. Das hat es bis auf die Sachbuch-Bestsellerliste auch geschafft, der Schweiz.
Wow, Glückwunsch.
Ja. Toll. Und das in Corona-Zeiten. Aber es war eben auch ein Buch,
hat auch das Plakat in ihrer Küche.
Echt?
Meine Schwester, ja.
Ja, die Schweiz total. War voll plakatiert mit diesem Buch. Das total, ist, war gerade großartig.
Ja, wirklich schön.
Ja, aber da merkte man schon auch, da ist einfach nochmal eine andere Finanzierungsstruktur, die uns auch, ich habe das mit Irene Schäppi als Mitherausgeberin gemacht, die uns auch ein anderes Agieren ermöglichte. Ne?
Ja.
Und
spannend.
Und sehr, sehr spannend.
Also das heißt, wir deine, in die Richtung gucken, ne?
Ja, auf jeden Fall. Überall gucken, welche Wege möglich sind. Weil wir haben nämlich, weil es irgendwie auch Selbstpublishing ist, glaube ich, irgendwie nicht wirklich der richtige Weg.
Ja, es kommt drauf an, eben was man damit will.
Ja.
Aber bevor unsere Folge zu Ende ist, möchte ich noch einen zitierfähigen Satz von euch haben.
Ja.
Hattet ihr Spaß an meinen Krimis?
Darf ich zuerst? Ich,
oder bitte.
Du? Nee, du
bitte.
Zuerst. Komm,
nein.
Komm, ich möchte charmant sein. Du
nein,
zuerst.
Bitte.
Darf ich zuerst?
Ja, ich werde volle Gleichberechtigung, Roberto, du darfst zuerst.
Also ich habe mich ja für die Schwarze Petra entschieden. Ich wusste, ich schaffe es nur. Ich bin ein sehr langsamer Leser, muss ich leider zugeben. Ich habe sehr spät angefangen zu lesen und habe leider ein bisschen langsam bin ich nach wie vor. Deswegen wusste ich, ich schaffe nur ein Buch. Und habe mich für die Schwarze Petra natürlich entschieden. Ja klar, Theater. So. Und ich habe dann angefangen und so und habe dann natürlich geguckt, so das Milieu und so, wie beschreibt sie das? Ist das wirklich so? Weil ich sehr, sehr gut kenne das Milieu des Theaters und so. Und habe dann immer wieder sehr, sehr lachen müssen, weil ich fand, dass du das sehr gut eingefangen hast. Und vor allem, was ich dir auch schon gesagt habe, war es so, dass es mich immer wieder hineinzog, obwohl ich überhaupt kein Krimi-Leser bin, aber ich wollte es bis zum Ende dann wissen, was jetzt da wirklich das Problem ist. So, was ist da jetzt wirklich passiert? Was ist da an diesem, ich verrate jetzt natürlich nichts, aber so, was ist da wirklich passiert? Das wollte ich immer wissen und das hat mir gefallen. Und es hat auch, es hatte eine Leichtigkeit, die mir auch gut tat. Ich lese oft Bücher, die eher so dann so ins Eingemachte gehen und so mag ich sehr. Und das war so angenehm eben. Es hat mich sehr gut letzten Wochen so begleitet in diese Leichtigkeit. Das mochte ich sehr.
Feministische Gesellschaftssatire tut gut. Darf ich dich so zitieren?
Darfst du gerne zitieren. Genau. Darfst du so. Darfst du. Ich habe aber trotzdem diesbezüglich, wenn ich noch darf, oder sind wir schon wieder viel zu viel, aber ich wollte eine Sache wollte ich trotzdem noch fragen. Wenn ich darf.
Christina wollte auch noch was sagen.
Dann sag du.
Erstmal meinen zitierfähigen Satz.
Ja, genau. Deinen zitierfähigen.
Danke, Isabel. den zitierfähigen Satz habe ich nicht parat. Bei der Leichtigkeit stimme ich dir zu, Roberto. Ich habe die Schwarze Petra und ich habe Gretchens Rache gelesen. Beide haben mich sehr reingezogen. Was mich begeistert an beiden ist die Zeichnung der Figuren in ihrer teilweisen Überspitzung mit dem feministischen Hintergrund, dass es fröhlich ist. Und dass diese ganze Thematik des Feministischen dahinter, dass das lustig und fröhlich ist und trotzdem ernst gemeint dahinter, das finde ich toll.
Großartig.
Und okay. Das fehlt zum Beispiel, das finde ich super schön. Weil die, also das muss ich sagen,
ist
genau.
Unglaublich.
Das ist nämlich etwas, was ja wirklich, finde ich, zumindest von meiner männlichen Perspektive auf die ganze, auf den Feminismus, wenn man so will, ja, ist ja genau das, was man ja nicht zusammen verbindet. Humor.
Dabei
und ist
aber
Feminismus.
Hedwig Dohm,
Ich weiß. Nur
weil
das ist ja
so
etwas,
lustig, dass sie
was...
Über diese Nörgelei der Frauenrechtlerin gesprochen hat.
Ja, genau. Dass sie auch nicht so genannt werden wollte.
Weil sie keine Nörglerin ist.
Ja. Genau. Sie nannte sich radikale Feministin.
Stattdessen. Und damals, das merke ich, aber 1870. Das ist eben etwas, aber das ist auch etwas, wobei ich auch sagen muss, da müssen sich auch die Männer ein bisschen öffnen, weil es gibt ja durchaus auch Komikerinnen, Stand-up-Komikerinnen, die zum Beispiel durchaus feministische Themen haben und die sehr, sehr lustig sind und so. Also es gibt diesen Humor, man müsste sich auch ein bisschen öffnen. Aber sagen wir mal so, dass die Sichtbarkeit, finde ich zumindest von meiner Perspektive, es immer noch so ist, dass es wenig man das zusammen verbindet.
Dabei, Feministinnen sind die humorvollsten Menschen. Hätten wir keinen Humor, wir müssen uns täglich den Strick nehmen.
Ja, allerdings, ja. Sehr gut.
Und ich meine, dass wir auch den besseren Sex haben, ist ja wohl logisch,
ja,
oder?
Ja, klar.
Echt? Ist es so?
Ja, selbstverständlich.
Ah ja?
Ja, selbstverständlich.
Cool, das freut mich. Ja. Weil das ist ja auch so etwas. Nee, das freut mich wirklich.
Du,
weil
mich
das
auch?
Ist ja, ja, weil das ist ja auch so ein Klischee, wo man immer denkt, ja, Feministinnen haben meistens keinen guten Sex. Denkt man ja. Also, denkt man so. Wie? Oder? Das ist doch auch eines der Klischees.
Ja, es ist ein totales Klischee.
Ja.
Und es ist echt so,
das freut mich die
1950er
so
Jahre wollen ihr.
Ich freue mich so sehr, das ist ja schön. Ja, ich hört gut zu da. Ja, wirklich, wirklich. Also, wir beenden leider
schade
diesen Podcast, obwohl wir so viel, ich hätte da noch so viele Fragen, aber die machen wir jetzt privat aus in der nächsten Woche, die du ja immer noch hier bleibst. Und ich danke wirklich sehr, dass du dich eingelassen hast und dass du in einen Konkurrenz-Podcast gekommen bist. Nein, wir sind keine Konkurrenten, oder?
Du hast ja eine richtig dreckige Lache. Nein, es war mir ein großes Fest und ein Vergnügen und ja, war ganz großartig, ich freue mich.
Also danke wirklich dir. Von Herzen danke, es ist so schön, mit dir geredet zu haben und ich hoffe, wir tauschen uns weiter aus, weil es war toll. Und
sehr gerne. Gibt es jetzt was zu essen nach einer Woche?
Genau,
jetzt
gibt es was
Woche
zu essen.
Jetzt gibt es auch was essen. Zu essen. Vielen lieben Dank, Isabelle.
Danke, Isabelle. Una. Vielen Dank.
Danke euch.
Welcome to the Labyrinth of Love.